Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich freue mich, dass Sie, dass ihr alle da seid. Genau, ich möchte ein bisschen was erzählen über Open Accessibility, wie ich es genannt habe, in der Hoffnung, dass es irgendwann dazu kommt, dass freie und Open Source Software, zumindest freie und Open Source Software, wirklich barriereärmer gestaltet wird. Insgesamt habe ich da drei Punkte, nämlich das Übliche, wenn man über die nicht vorhandene Barrierefreiheit redet, nämlich die prinzipiellen Mängel digitaler Zugänglichkeit, dann eben, was ich eigentlich darunter verstehe, wenn ich über Open Accessibility rede, und der dritte und wichtigste Teil dann, was aus meiner Sicht mögliche Ansätze sind, beziehungsweise wo man auch, sag ich mal, rechtlich, gesamtgesellschaftlich gesehen etwas verbessern müsste. Wenn wir mit den Mängeln bei der digitalen Zugänglichkeit anfangen, muss man einfach sagen, dass es nach wie vor, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, sehr viele prinzipielle Mängel gibt. Barrierefreiheit, Verständnis ist oft, okay, wir brauchen das für Webseiten, meist auch nur so ein bisschen, auch so Dinge wie, ja, da gibt's doch Technik und dann machen wir Overlays und dann ist das schon okay, oder auch so Dinge wie, das ist ja nur für Webseiten öffentlicher Stellen nötig, was glücklicherweise nicht mehr stimmt. Also ich sag mal, wichtig ist mir dabei aber, Barrierefreiheit ist so ähnlich wie Inklusion immer mit Schulen verbunden ist, ist Barrierefreiheit oft mit Webseiten verbunden. Und zwar auch mit einem relativ alten Verständnis von Barrierefreiheit, wo es nämlich vor allen Dingen um die Zugänglichkeit oder Zugänglichkeitsmachen von Inhalten geht. Und das ist auch ein Problem. Mir geht es aber darum, dass alle Arten von Software oder digitalen Systemen barrierefrei sein müssten eigentlich. Das heißt, jede Art auch von Desktop-Software und Systemen, alle Arten von Online-Kommunikation und Kollaboration und generell IT-Systeme, zum Beispiel auch Automaten oder Online-Shops oder Ähnliches. Also gerade bei Automaten, das weiß vielleicht der eine oder andere von Ihnen, Bankautomaten sind für die meisten Menschen mit Sehbehinderungen, vor allen Dingen Blindheit, ein Riesenproblem. Überhaupt alle Automaten, die Touch-Displays haben, sind für Menschen, die Seheinschränkungen oder auch Bewegungseinschränkungen haben, sodass sie nicht allzu schnell sind oder nicht genau genug tippen können, ein Problem. Daran wird aber kaum gedacht, ja. Deswegen auch meine Einleitung mit Barrierefreiheit wird oft nur mit Webseiten verbunden. Aus meiner Sicht, wie gesagt, ist es entscheidend, dass alle digitalen Systeme barriereärmer oder am besten barrierefrei werden. Ich will auch nochmal auf dieses Thema prinzipielle, ich will ein Beispiel bringen für diese prinzipiellen Mängel, weil da oft nicht dran gedacht wird. Ich zum Beispiel bin ja nun, kann zwar sprechen, aber nicht hören. Das heißt, ich bin auf Dolmetscherinnen angewiesen. Das übliche Videokonferenzsystem ist aber sprechergesteuert. Das heißt, das Kamerabild wechselt auf denjenigen oder diejenige, die spricht, automatisch. Das nützt mir aber gar nichts, weil ich muss ja die Dolmetscherin oder den Dolmetscher sehen können. Ja? Und das Entscheidende ist gar nicht, dass das so ist, sondern dass das so gedacht wird. Ja? Alle gehen davon aus, okay, die Leute können hören, das macht Sinn, wenn die Kamera zum Sprecher wechselt. Jedes neue System, das angepriesen wird als Kamera oder als integriertes System, Kamera, Lautsprecher und so weiter, immer angepriesen mit, wie gut das auf den jeweiligen Sprecher fokussiert. Dasselbe gilt für die Online-Systeme. Zweiter Punkt betrifft nicht nur mich, sondern betrifft auch ganz massiv Sehbehinderte und vor allen Dingen Blinde. Ich kann nur mit den Augen hören. Ja? Ich muss die Dolmetscherinnen ansehen. Wenn ich dann gleichzeitig noch Chat lese, Folien gucke, womöglich gucken muss, dass es Sprecherwechsel gibt, die ich ja nicht unbedingt höre, die Dolmetscherinnen zeigen die an, ja, aber manchmal will ich das ja auch selber sehen. So viele Augen habe ich gar nicht. Ja, ein vergleichbares Problem haben blinde Menschen, die das alles in Audio umgesetzt bekommen. Die bekommen ja dann nicht nur den Ton von denjenigen, die reden, sondern die bekommen auch den Chat vorgelesen. Die bekommen unter Umständen, wenn sie es nicht ausgeschaltet haben, auch noch Programmdinge vorgelesen und so weiter und so fort. Von Warntönen mal ganz abgesehen. Auch da ist das Problem eben, das wird so gedacht, diese ganzen Systeme sind so gedacht, als wenn alle Menschen hören, sehen, sich gut bewegen könnten. Und das dritte grundsätzliche Problem, man kann es hier auch halbwegs erkennen, dass hier die vermeintliche Dolmetscherin so unscharf ist, ist ein typisches Phänomen zu schwacher Leitungen. Ja, das ist so eine typische technische Priorisierung. Ja, wenn die Leitung zu schwach ist, muss natürlich der Ton ist das Wichtigste. Alles andere wird im Zweifelsfalle runtergeregelt. Wieder Pech gehabt. Ja, dieses Beispiel Videokonferenzen soll einfach zeigen, dass dann hinter diesen Dingen wie Sprecherwechsel, der Multimodalität oder auch diesen tatsächlichen oder vermeintlichen technischen Restriktionen ein bestimmtes Denken steckt. Nämlich ein Denken vom Normalen her. Ich habe leider kein anderes Wort dafür. Deswegen auch in Anführungsstrichen. Das eine ist, viele Beeinträchtigungen und damit die Anforderungen an die entsprechenden Systeme werden gar nicht berücksichtigt. Das ist einfach so. Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht die Geschichte erzählen, wie das hier so ist, wenn man mit Dolmetscherinnen kommt. Ja. Die Beeinträchtigungen sind auch oft gar nicht bekannt. Ja. Das ist aber niemandem als Einzelperson vorzuwerfen. Und schon mal gar nicht ist dann bekannt, was dann von die Anforderungen sind. Das gilt natürlich ganz besonders für alle Arten von unsichtbaren Beeinträchtigungen und Behinderungen, auch solche, die in Richtung Neurodiversität und Ähnliches gehen. Dann, was in der Regel auch nicht berücksichtigt wird, übrigens auch in Standards nicht, ist Diversität. Nämlich, was ich damit meine, ist, dass ja verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Anforderungen, und zwar auch Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, womöglich mit einem Tool arbeiten möchten. Ja, wir haben an unserem Institut Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da auch zusammenarbeiten müssen und wollen. Und da gibt es einfach welche, so wie mich, die unbedingt die Dolmetscherinnen sehen müssen auch, ja, und Dolmetscherinnen bewegen sich auch. Und für andere ist das schon zu unruhig, zum Beispiel. Ja, da wäre es also schön, wenn man Dolmetscherinnen beispielsweise ausblenden könnte oder solche Dinge. Der entscheidende Punkt ist, auf den ich dabei hinaus will, ist aber, es gibt diese konfligierenden Anforderungen, die werden aber nicht mal in Standards berücksichtigt, sondern man pflegt vom Denken her eigentlich immer von einer Behinderung her zu denken. Vielmehr ist auch schwierig im Kopf zu behalten, oft kann man sich ja selbst eine nicht vorstellen. Und tatsächlich wäre aus meiner Sicht aber Zugänglichkeit oder auch nur Usability, hat ganz viel damit zu tun, dass auch konfligierende Anforderungen berücksichtigt werden, wie auch immer das dann technisch umgesetzt wird. Und der dritte prinzipielle Mangel, der sich aus dem Denken vom Normalen her aus meiner Sicht ergibt, ist, dass alltägliche Teilhabe oft nicht berücksichtigt wird. Viele Menschen denken, okay, für Menschen mit Behinderungen entwickelt man assistive Technologie, ja, und dann ist gut. Dass aber viele Menschen mit Beeinträchtigungen normale Stellen haben, also auch im normalen Arbeitsleben mit tätig sind, wird dabei gar nicht berücksichtigt und dementsprechend auch nicht daran gedacht, dass bestimmte, sage ich mal, Barriere Armuts- oder Barrierefreiheitsanforderungen und seien es nur Schnittstellen, einfach bei jedem Programm wichtig sind und wirklich bei jedem. Ja? Es gibt nämlich zum Beispiel ein Videokonferenzsystem, das ist extra entwickelt worden von irgendeiner Schule, soweit ich weiß, was spezielle Fenster hat für Gebärdensprachdolmetscherinnen. Ja, das ist ja schön, das nützt mir aber nichts, weil das benutzt niemand. Ja, und ich finde auch keinen Provider, der das für mich aufsetzt und so weiter. Also deswegen, alltägliche Teilhabe wird in der Regel auch nicht berücksichtigt. Und dann nochmal der Punkt, da will ich nur kurz drauf eingehen, weil das eigentlich nicht mein Spezialgebiet ist, ist, dass oft bei der Gestaltung von Software und Systemen, nicht nur Videokonferenzsystemen, auch anderen, eben von den technischen Bedingungen her gedacht wird. Das, was ich eben mit dem Bild von der eigentlich nicht mehr zu erkennenden Dolmetscherin zeigen wollte, ne? Ton hat höhere Priorität als Videobild. Tatsächlich gibt es auch Systeme, wir haben ja viel Erfahrung damit, wo die Priorität ist Ton, Folie, Video. Bild. Da klappt das mit dem Dolmetschen dann gar nicht. Natürlich kommt da auch oft eine hohe Komplexität ins Spiel, die berücksichtigt werden muss. Und was leider bei freier und Open-Source-Software auch eine große Rolle spielt, ist natürlich, dass viele Systeme bestimmten Restriktionen unterliegen und dadurch auch eine gewisse Unflexibilität aufweisen, einfach auch aufgrund von Größe und so weiter und so fort. Also ich verstehe auch, warum das teilweise so ist. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das sehr grundlegende Mängel sind. So, okay, das ist erstmal das Problem. Und es ist natürlich blöd, aber ich sag mal, jammern hilft nicht. Deswegen genau die Frage, die wir übrigens auch in einem unserer Projekte versuchen zu bearbeiten, nämlich wie auch freie und Open-Source-Software barriereärmer werden kann, wozu natürlich auch gehört, was brauchen Open-Source-Communities zur Verbesserung der Zugänglichkeit? Was brauchen sie wirklich? Und wie kommen wir dahin? Dieses Projekt, das ich eben schon erwähnt habe, was wir schon seit 3 Jahren bearbeiten, dreht sich übrigens primär um Bürosoftware, also für den üblichen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst und auch anderswo. Das nur so als Hintergrundinformation. Und wir machen uns jetzt da schon seit einiger Zeit Gedanken zu und haben auch schon die eine oder andere kleine Erhebung gemacht zu genau diesem Thema. Und aus meiner Sicht gibt es mindestens 5 mögliche Ansätze, um sich dem Ganzen zu nähern und die Situation zu verbessern. Die 5 habe ich hier mal gelistet. Die Namen sind, sag ich mal, Schall und Rauch. Aber was ich damit meine, würde ich gerne erklären. Das geht also von individuell über direkt, über einen rechtlichen Ansatz, einen inhaltlich-technischen und dann den, sorry, Community-Ansatz. Was meine ich mit dem individuellen Ansatz? Der individuelle Ansatz ist Ihnen, euch, glaube ich, allen bekannt. Da geht es um das Sensibilisieren und das Aufschlauen von Menschen, gerade im technischen Bereich. Dafür gibt es natürlich viele Beispiele und das ist auch auf jeden Fall erforderlich. Nur, was wir auch sehen und immer und überall wiedersehen, und ich bin ja mittlerweile auch schon so alt, dass ich das auch schon über die Jahre verfolgen kann, das Ganze hat eine große Gefahr von Versanden und von Einzelkämpfertum. Also natürlich braucht man die Kompetenzen, um Software, Webseiten, Systeme barrierefreier machen zu können oder von vornherein barrierefrei entwickeln zu können. Aber das reicht nicht aus, zumal einzelne Entwickler, UX-Experten oder wer auch immer es ist, ja nicht unbedingt die Macht haben, selbst wenn sie Ahnung haben, nicht unbedingt die Macht haben, das durchzusetzen. Also individuell, klar, Ahnung muss man haben, aber reicht nicht. Dann, was uns von einigen Communities, mit denen wir gesprochen haben, sehr ans Herz gelegt wurde und was sicherlich ähnlich wie beim individuellen Ansatz unverzichtbar ist, ist das, was ich hier den direkten Ansatz genannt habe. Das ist nämlich, wenn Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen oder speziellen Anforderungen eine Software nutzen und dabei feststellen, die hat Fehler oder sie brauchen noch was anderes, dass sie dann Bug-Reports und Feature-Requests aufgeben und im besten Falle, ganz wichtig eigentlich, wird aber viel zu wenig gemacht, das dann auch testen bzw. sich an der Qualitätssicherung, also QS hier meint die Qualitätssicherung, sich daran beteiligen. Es gibt dafür sowohl von Seiten derjenigen, sag ich mal, die entwickeln, also der Projekte, als auch von Seiten derjenigen, die es nutzen, also potenziell Menschen mit Behinderungen, sehr unterschiedliche Beispiele. Sehr oft ist es so, das muss man ganz klar sagen, dass Menschen mit Behinderung noch weniger als andere wissen, dass man überhaupt Bug-Reports aufgeben kann, Feature-Requests und so weiter. Dann kommt noch dazu, das ist aber nur eine Nebenbemerkung, dass ein Teil der Tools, in denen man Bug-Reports aufgeben kann, auch nicht barrierefrei ist. Ja? Was natürlich auch wieder ein Problem ist. Wichtiger ist aber, wie sich in unserem Projekt herausgestellt hat, dass bei bestehenden Projekten und Programmen der Umgang mit solchen Accessibility-Bugs oder Features sehr unterschiedlich ist. Zum einen, also solche Bugs oder Features werden ja auch gewichtet und dann in die Community gegeben, damit die bearbeitet werden. Da gibt es mittlerweile schon eine Menge Communities, die relativ hoch gewichten, die auch Accessibility als extra Tag haben, damit man die entsprechenden Sachen wirklich erkennen kann. Aber diese Bugs und Features haben einen ganz schlechten Ruf. Die gelten als kompliziert, undankbar und insofern gefährlich, als dass sie, ja, dass sie dazu neigen, neue Fehler zu produzieren. Insofern ist das ganz wichtig und ich persönlich finde es auch wichtig, es ist hier wahrscheinlich das falsche Auditorium, aber dass sich mehr Menschen mit Behinderungen an Testen und Qualitätssicherung beteiligen, aber sag mal, hilft bei sehr konkreten Sachen, reicht aber auch nicht aus. Dann gibt es natürlich immer den Ruf nach Gesetzen. Moment. Gesetze können natürlich immer nur einen Rahmen bilden. Und wir haben in Deutschland auch einige Gesetze, die da einschlägig sind. Zum Beispiel die barrierefreie Informationstechnikverordnung, das SGB, also Sozialgesetzbuch vor allen Dingen 9, was fürs Arbeitsleben richtig relevant ist, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, sowie in den USA den ADA, den American with Disabilities Act. Über die Qualität dieser Gesetze kann man sich streiten und das wäre auch ein eigener Vortrag. Es gibt hier aber zwei große Probleme. Das eine ist, es gibt kaum Durchsetzungsmöglichkeiten. Also ich sag mal, wenn man ein Problem hat, was von einem dieser Gesetze berührt wird, insbesondere BITV, man hat kaum Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass man sein Recht bekommt. Ich habe sowas schon probiert. Es ist einfach eine Enttäuschung. Dazu kommt, wenn wir jetzt über SGB 9 oder überhaupt über SGB oder Arbeitsleben reden, da gibt es durchaus ein Gremium, was eine relativ starke rechtliche Stellung hat. Das ist nämlich der Betriebsrat bzw. die Schwerbehindertenvertretung. Nur, die haben so viel zu tun, dass die sich nicht auch noch, von Fachkenntnissen mal ganz abgesehen, unbedingt um Barrierefreiheit von Systemen kümmern können. Und aus meiner Sicht das größte Problem ist allerdings, dass BETV verweist einmal auf die WCAG, also die Web Content Accessibility Guidelines, und in einem weiteren Absatz auf einen Stand der Technik. Diesen Stand der Technik gibt es aber nicht wirklich. Ja? Es gibt leider keinen Konsens über Standards oder einen Stand der Technik, der im Bereich Barrierefreiheit, Zugänglichkeit wirklich anzuwenden wäre. Es gibt die WCAG, die kennt fast jeder, der sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat. Die bezieht sich aber explizit, wie der Name schon sagt, und das ist auch so, auf Webseiten. Es gibt weitere Standards, wie zum Beispiel den hier von mir genannten ISO 9241-171. Diese ISO-Familie 9241 ist Software-Ergonomie, also die beschäftigt sich mit der Ergonomie von Software- und IT-Systemen, und 171 ist der spezielle Accessibility-Standard. Das ist eigentlich eine sehr vernünftige Angelegenheit, weil hier nicht von den einzelnen Behinderungen her gedacht wird, sondern von einer allgemeinen Usability her. Google steht hier deswegen, weil steht hier als Beispiel für einen impliziten Standard. Google hat nämlich irgendwann das eingeführt, dass Webseiten, die barrierefrei sind, im Ranking höher gerankt werden und hat dadurch durchaus zu mehr Barrierefreiheit beigetragen. Das kann man gut oder schlecht finden. Ja? Ich will's, wie gesagt, das ist hier nur ein Beispiel für einen impliziten Standard. Entscheidendes Problem aus meiner Sicht ist aber tatsächlich das, was ich auch erst vor einiger Zeit so langsam rauskristallisiert hatte aus meiner Sicht, nämlich, dass es kein State of the Art gibt. Der eine oder andere von Ihnen wird sich ja sicherlich erinnern, es gab so eine vergleichbare Geschichte vor vielen, vielen Jahren, was Security, Safety, Sicherheit allgemein anging. Das hat auch gedauert, bis sich da sowas wie ein State of the Art rausgebildet hat, und der wird auch immer wieder diskutiert. Aber wer sich damit auskennt, hat eine Vorstellung, worum es dabei geht. Bei Barrierefreiheit ist es einfach nicht so. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Weswegen ich es auch schön fände, wenn gerade bei freier und Open Source Software wir zu mehr Usability und Accessibility und damit zu mehr Teilhabe in Prozessen, in Projekten und mehr Zugänglichkeit von Software kämen. Ja. Es gibt tatsächlich da sehr unterschiedliche Beispiele. Also es gibt Communities, das sagte ich ja schon, die Barrierefreiheit oder also Accessibility Bugs sehr hoch gewichten. Es gibt eine Community, das ist die vom Screenreader NVDA, die nenne ich immer wieder gerne, also NVDA, nicht zu verwechseln mit Nvidia, Screenreader für Windows, der aber Open Source ist und dessen Community gehören fast nur blinde Menschen an. Das ist natürlich wunderbar, ja, aber das ist auch wieder eine in diesem Falle dringend notwendige Technologie, aber es ist kein Standard-Tool. Also was ich sagen will, ist, dass die Integration auch von Menschen mit Behinderungen in Communities sehr unterschiedlich. Das ist auch nicht einfach. Und was auch sag ich mal, nicht einfach ist, wie ich mittlerweile weiß, ist halt die Usability von Open Source und freie Softwareprojekten. Und Usability ist aber nun mal die Grundlage für Accessibility. Also anders geht es nicht. Man kriegt keine vernünftige oder man hat überhaupt keine Chance auf wirkliche Zugänglichkeit, wenn nicht die Usability wirklich durchdacht ist. Und meine Frage, die ich mir jetzt schon seit einiger Zeit stelle, ist einfach, ob es nicht wirklich möglich ist, jetzt mit dem ja auch immer weiter wachsenden Bewusstsein eben für Barrierefreiheit, ich freue mich ja, dass hier so relativ viele Leute sind. Ich halte seit Jahren ja solche Art von Vorträgen und ehrlich gesagt, ich habe auch schon vor 3 oder 5 Leuten solche Vorträge gehalten. Es wird mehr und das ist auch schön, aber aus meiner Sicht braucht es wirklich irgendeine Art von tatsächlich community-getriebenen Ansatz und sei es in den Projekten oder vielleicht auch als übergreifendes Projekt, was da einfach mal ein bisschen Schwung reinbringt, Grund reinbringt und auch zu diesem, sag ich mal, impliziten erstmal oder informellen und später dann vielleicht auch kodifizierten State of the Art führt. Und genau mit diesem Plädoyer möchte ich jetzt auch schließen. Hier nochmal die Übersicht über die möglichen Ansätze. Ich habe es ja gesagt, aus meiner Sicht sind die alle in irgendeiner Form erforderlich, aber der letzte scheint mir doch der wichtigste.
Dankeschön. Wir haben noch 10 Minuten etwas mehr Zeit für Fragen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Es ist außerdem erwünscht, auch eigene Vorschläge einzubringen. Also wenn es keine Fragen gibt, ist auch das möglich. Gibt es Fragen aus dem Internet? Ja, es gibt eine Frage aus dem Internet. Bitte zuerst. Der Signal Angel, bitte.
Kein Signal Angel, sondern der Soundkollege hier. Ich möchte erstmal mich ganz herzlich bedanken. Sie sprechen mir aus dem Herz. Das, was Sie hier gerade getan haben, glaube ich, verbindet ganz, ganz viele Leute mit denselben Problemen. Ich lebe mit einem Vater, der blind ist und pflegebedürftig und bin in der Tat immer wieder am Stolpern über die Problembehandlung von barrierefreien Tools, sozusagen Audiodeskription beim Fernseher. Ich wende mich an einen Hersteller, der mir keine Lösung bieten kann, weil sie keine Ahnung von dem Problem haben. Das heißt, es gibt Tools von einem Fernseher, der dir beschreibt, wie das Menü funktioniert und derjenige, der dahinter sitzt, weiß gar nicht, was das bedeutet. Und die Frage wäre, ob Sie nochmal Erfahrungen teilen können, wie der Umgang mit diesen, ja, Entwicklern auf der Herstellerseite ist. Und ja, ansonsten würde ich nochmal mich ganz herzlich bedanken. Ich finde, das haben Sie ganz großartig gemacht. Ich bin zutiefst berührt. Vielen Dank.
Sehr gerne. Also tatsächlich hatte ich das vergessen zu erwähnen. Ich nenne da immer gerne auch meine Waschmaschine als Beispiel, die auch deren Usability, obwohl die Waschmaschine neu ist, auch ich auch zum Kotzen finde, obwohl ich gucken kann. Ja. Es ist auch so ein Touchpad, was nicht richtig reagiert. Ich glaube, das Einzige, was man im Moment wirklich machen kann, ist, also als normaler Kunde, tatsächlich sich zu beschweren. Freundlich das Problem, also nicht so schimpfen, kann man auch mal machen, bringt aber nichts, sondern mehr leider in Richtung aufklären. Es bleibt uns nicht erspart. Es ist blöd, aber es bleibt uns nicht erspart in der Hoffnung, dass dann sich irgendwann mal was ändert. Wir versuchen es ja auch schon über Bildung, eben über das individuelle Aufschlauen. Ja, aber mehr wüsste ich im Moment dazu leider auch nicht.
Dankeschön. Es gab hier da hinten, ist das eine Nachfrage oder eine neue Frage?
Neue Frage.
Okay, weil dann haben wir hier vorne zuerst noch eine Frage.
Ja, vielen Dank für den Vortrag und die Perspektive. Das ist interessant, das auch mal dahingehend zu betrachten. Keine Frage, sondern so ein Vorschlag prinzipiell. Also wie ich das Videokonferenzproblem angehen würde, ist einfach das normale Videokonferenzsystem für die Leute, die hören können, verwenden und fürs Dolmetsching dann parallel einfach noch ein zweites Videosystem einfach auf dem zweiten Bildschirm, was halt speziell dafür da ist, dass dann die Bildübertragung gut ist und dann hat man auch nicht das Problem, dass dann das Bild des Dolmetschenden dann die anderen in der anderen Konferenz stört. Also das ist irgendwie das, was ich irgendwie machen würde, ist dann vielleicht irgendwie nervig, dann irgendwie noch mein zweites Gerät daneben zu haben, aber ist wahrscheinlich, wenn die Software es kann, die praktikabelste Lösung.
Ja, tatsächlich ist das auch das, was wir standardmäßig machen, schon lange, weil es gibt gar keine andere wirkliche Möglichkeit. Es schafft aber neue Probleme. Also, ja. Aber okay, danke.
Dann hatten wir da hinten noch eine
da
Frage.
Da hatte sich auch noch jemand gemeldet.
Ganz da hinten?
Genau, das Internet fragt.
Ach, das Internet.
Das Zoom-Beispiel, da steht man als Entwickler oft vor der großen Herausforderung, so viele Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Wie fange ich denn an? Wie schaffe ich das denn, nichts zu übersehen an verschiedenen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen, wenn ich anfange, eine Software zu entwickeln? Gibt es da einen Tipp?
Naja, also der Standardtipp lautet immer, und ich weiß, das ist sehr schwierig, tatsächlich mit einer ernsthaften Anforderungserhebung mit Menschen mit Behinderungen anzufangen. Ich weiß, das ist deswegen schwierig, weil viele dann sagen, ich kenne ja überhaupt niemanden oder zumindest keine mit unterschiedlichen Behinderungen. Das stimmt, das ist schwierig, aber es wird besser. Es gibt zunehmend, sage ich mal, Dienstleister, entsprechend noch nicht dolle, aber es gibt welche, es gibt mittlerweile in verschiedenen Ländern, vor allen Dingen, also Bundesländern jetzt, Gruppen, die sich bilden, um also von Beschäftigten mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen, die sich dieses Themas annehmen und dann auch als Expertinnen und Experten zur Verfügung stehen. Ich selber zum Beispiel bin auch bei einer Plattform angemeldet, die okay, das ist dann Testen. Wir sind jetzt bei Anforderungen, aber ich sag's trotzdem mal eben. Eine Plattform, die so Kleinaufträge fürs Testen vergibt und die sehr oft in der letzten Zeit speziell Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen sucht zum Testen. Ja, aber nochmal zurück. Also tatsächlich, die Leute fragen. Es hilft nichts, aber man muss Leute finden, die Beeinträchtigungen haben und sie fragen, mit ihnen ausprobieren und so weiter. Also das ganz klassische Ding, Anforderungserhebung und dann Usability entwickeln.
Dankeschön. Da vorne, ich glaube, die Person war zuerst und dann danach die Person.
Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag.
Bitte ein bisschen näher ans Mikrofon.
Ja, ich glaub, vielen Dank. Meine Frage geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wenn ich mir jetzt überlege, als Softwarelieferant, für welche Menschen kann ich das denn alles verfügbar machen? Also Barrierefreiheit gibt es ja in dem Sinne nicht, sondern ich kann nur versuchen, das so barrierearm wie möglich zu machen. Gibt es da vielleicht, und ich habe begrenzte Ressourcen, sage ich mal. Gerade in der Open-Source-Welt ist ja so, dass das Hobbyprojekte sind und dann kann man froh sein, dass es die Software überhaupt gibt. Und wenn ich jetzt den doppelten Aufwand habe oder noch mehr, um das an, also worauf ich hinaus möchte, ist, gibt es vielleicht eine Liste, wo man sehen kann, welche Behinderung ist wie häufig, damit ich mit bestimmten Aufwand möglichst vielen Leuten meine Software zugänglich machen kann.
Okay. Ein Ansatz, den ich nicht so liebe, aber ja, ich kann es verstehen. Ja, natürlich, es gibt Statistiken darüber, wie viele Leute, also insbesondere wenn wir jetzt über Arbeitsleben reden oder ich sag mal, wenn Sie es noch weiter eingrenzen können, was der Bereich ist, für den Ihre Software verwendet wird, wo Sie natürlich rausfinden können, mit welchen Behinderungen Sie es statistisch gesehen am ehesten zu tun bekommen. Ja. Das ist möglich. Und das Zweite, was auch so ein eher praktischer Ansatz ist, ist, es gibt ja mittlerweile die Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Die hat unter anderem rausgegeben Personas, also Beschreibungen von Menschen, typischen, angeblich typischen Menschen mit Beeinträchtigung. Das hilft einem auch schon mal weiter, um ein Bild zu bekommen, wenn man die selber nicht kennt. Ich möchte aber nochmal, ja, das ist mein Ding jetzt, hier plädieren für, sag ich mal, ein grundlegend anderes Denken, Angehen an Usability. Ja, ich finde das einfach sehr problematisch, dieses Denken von den einzelnen Behinderungen her. Wissen Sie, wenn Sie nämlich, ich sag's jetzt einfach mal, wenn Sie sich Apple-Produkte angucken, ja, wo die Usability so in den Genen liegt, die sind recht gut zugänglich. Und die sind bei Menschen mit Behinderungen, die sich das leisten können, auch sehr beliebt. Apple hat in den USA sogar eine ganze Zeit Werbung gemacht, eben speziell mit Menschen mit Behinderungen. Da kann man das sehen, dass das hilft einfach. Ja. Und was ihr Problem ist, ist ja auch das Problem vieler anderer Leute. Es gibt eben nicht diesen State of the Art. Man kann sich nicht wirklich an was Schönem oder Passendem oder Guten oder schon mal gut auf dem Weg Seienden orientieren. Das ist ja genau das Problem, was ich versucht habe auch darzustellen. Aber für das Praktische nochmal, also Statistiken gibt es, ob das gut ist, sich daran zu orientieren, ist die Frage, weil die sind eigentlich nicht genau genug. Ja? Weil es hat ja dann was mit Alter zu tun und all diesen Dingen. Und eher noch eine Idee sind eventuell diese Personas dann von der Bundesfachstelle.
Hier vorne war noch eine Person mit einer Frage. Bitte noch mal kurz melden. Danke.
Vielen Dank für Ihren Vortrag.
Bitte auch hier ein bisschen näher ans Mikrofon. Dankeschön.
Als Usability Engineer und UX Designerin würde mich interessieren, wie ich mich in der Open Source Community engagieren kann.
Ich sag mal so, das kommt drauf an, welche Community Sie Sie möchten, und ich denke, man wird sie mit Kusshand empfangen im Zweifelsfalle. Nein? Interessant.
Okay, wir haben noch eine letzte Frage.
Da war noch jemand.
Irgendwo. Okay, da. Es tut mir leid, das ist näher dran.
Oh, Moment, Entschuldigung, da brauche ich die Dolmetscherin-Mikrofon, genau. Ich wollte einfach mal, ich sitze nämlich hier im Publikum, habe mir das jetzt angeschaut und habe mir auch die Frage angeschaut. So, Moment, kannst du mich sehen? Ja. Ich arbeite an der Gehörlosenschule und unterrichte dort Informatik. Und ich habe gesehen, dass allgemein, wenn Sie die Homepages so anschauen, genau, in meiner Schule zum Beispiel, wenn wir Homepages so anschauen, haben wir das Gefühl, dass der erste Schritt ist, immer Feedback einzusammeln, Feedback der Nutzer. Sprich, man schickt die Leute los an diese Homepages, sagt denen, guck mal, hier, ihr müsst euch alle beteiligen und müsst zeigen, was das Feedback der jeweiligen Leute ist. Genau, und so, dass eben die Nutzer das selbst, die Schüler das selbst lernen können, wie Homepages erstens aufgebaut sind und wie sie das Feedback dafür geben können, für das, was sie brauchen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses Feedback zu geben. Und da möchte ich auch anschließen an die Frage, die von dir kam, Feedback geben. Das heißt, wenn du gerne etwas tun möchtest, sagst gerne Bescheid. Bei uns in der Schule haben wir da ganz viele Möglichkeiten, eben auch zu testen. Also unsere Schüler dann eben auch zum Testen zu aktivieren. Und achso, wir haben einen Beamer-Wettbewerb, Beamer-Wettbewerb, das Tier. Und da können die Schüler online, ja, dann nochmal. Okay, das ist ein Online-Wettbewerb für Schüler, die sich im Fach Informatik beschäftigen wollen und dort ihre Kompetenzen erweitern und eben auch dort die Erfahrungen sammeln können, wie sie mit den Homepages A umgehen und auch eben ihre Kritik loswerden, indem sie Feedback geben. Ja, okay. für mich war das ein bisschen merkwürdig zu voicen, also gevoiced zu werden, während ich hier gebärde. Entschuldigung, da muss man immer, unterbricht man sich immer mal kurz. Genau. Ich komme aus einem anderen Bundesland, deswegen gebärde ich auch ein bisschen anders, als man das in Hamburg tut. Alles klar.
Dankeschön. Das hat doch wunderbar funktioniert.
Und danke nochmal für deinen Vortrag. Vielen, vielen Dank. Thank you.